Ja, guten Morgen nochmal auch von hier oben. Stellen Sie sich folgende Bilderbuchsituation vor. Das ist ein mittelloser junger Mann und er lernt eine nette junge Frau kennen. Diese junge Frau wiederum ist aus betuchtem Hause. Ihr Vater hat eine große Firma, just in der Branche, wo auch der junge Mann tätig ist. Es geht alles sehr glatt und reibungslos und letzten Endes findet die Hochzeit statt und unser junger Mann hat in ein erfolgreiches Familienunternehmen eingeheiratet. Nach einer Weile kommt ein Jugendfreund auf ihn zu und sagt mal, Mensch, ihr seid wirklich ein glückliches Paar, aber jetzt sag mal ehrlich, hast du jetzt aus Liebe geheiratet oder aus Berechnung? Seine Antwort, die Frau aus Berechnung, die Firma aus Liebe. Abgesehen vom Spaßgehalt, die Antwort schockiert vielleicht etwas, wenn jemand so ehrlich ist. Ist doch eigentlich klar, dass man seinen Partner lieben soll von ganzem Herzen, dass alles wirklich aus Liebe geschieht. Vielleicht da gleich mal eine Illusion nehmen. Also nicht jede Ehe wurde aus Liebe geschlossen, auch nicht jede biblische Ehe. Wir haben zum Beispiel Maria und Josef, würde ich fast als arrangierte Ehe bezeichnen. Wir haben zum Beispiel Adam und Eva, da war auch die Auswahl nicht so groß. Und wir haben auch viele Jahrhunderte, wo die Ehen wirklich arrangiert worden sind, von Eltern, vielleicht sogar von Regierungen, einfach um mehr damit zu erreichen. Also Präsentation könnte schon angehen. Ehe mehr als drei Buchstaben, das soll das Thema der Predigt sein. Und ich möchte einfach nochmal die Antwort von dem jungen Mann unterstreichen. Man heiratet aus Liebe und aus Berechnung. Hier geht es natürlich nicht um den Kontostand, dass man schaut, wie man am besten zu Reichtum kommt, sondern darum, dass man auch sein Gehirn anschaltet, wenn man solche schwerwiegende Entscheidungen trifft wie eine Hochzeit. Und ich denke, das ist auch durchaus im biblischen Sinne, wenn wir sagen, Heirat aus Liebe und aus Berechnung. Vielleicht nochmal kurz zum Thema, bevor ich jetzt die Hälfte der Zuhörer verliere. Es geht zwar hier um Ehe, aber es richtet sich nicht nur an Ehepaare. Ich habe den Begriff dann wirklich in der Bibel sehr oft gefunden, in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Ich habe ganz viele Geschichten in der Bibel mit Ehepaaren entdeckt. Und es macht einfach Spaß, in der Bibel so an einem Begriff lang zu gehen und zu sehen, was sonst alles mitgegeben werden kann. Von daher bitte noch die Augen aufhalten. Erstmal grundsätzlich denke ich, das Thema ist spannend für jeden. Und selbst wer vielleicht mit dem Thema eher Schwierigkeiten hat oder da in einer schwierigen Phase gerade ist, ich denke, auch für euch kann die Predigt ermutigend sein und ja, dass Gott auch auf diese Weise reden kann. Ich mache es mal so, dass die nächste Folie kommt, ja. Eher eine Erfolgsgeschichte, das ist etwas, was heutzutage oft klein geredet wird, weil man sagt, eigentlich läuft doch das Modell Familie aus. Die Single-Haushalte in Deutschland werden immer mehr. Eigentlich ist das gar nicht mehr in und vielleicht gar nicht mehr nötig, dass man heiratet und sich wirklich verbindet. Hier nochmal ein paar Zahlen, also eine Statistikkurve. Da sind oben dann die geschlossenen Hochzeiten pro Jahr in Deutschland und unten die entsprechenden Scheidungen in diesem Jahr. Und ihr seht also, dass da bei den Kurven sich eine große Annäherung ergibt. In den letzten Jahren wurde es wieder etwas besser. Aber grundsätzlich hat man so das Gefühl, es wird immer schwieriger für die Ehe. Gerade letzten Sommer, wo dann die Ehe für alle, also auch für homosexuelle Paare beschlossen wurde, war da auch erstmal so ein großer Schreck für viele. Es wird alles noch schlimmer und jetzt geht alles kaputt. Also ich denke auch, dass das keine Verbesserung war, auf keinen Fall. Aber grundsätzlich denke ich, Ehe ist eine Erfolgsgeschichte. Und wir dürfen das erleben. Wir dürfen auch zu den Werten stehen, die Gott da auch ein Stück weit eingesetzt hat und dürfen uns daran erfreuen. Zu Werten stehen übrigens, ich fand das ganz toll mit dem Buch auf Italienisch. Ist ja vielleicht ein Thema, also ich werde das Buch nicht lesen können, einerseits weil es Italienisch ist, andererseits schon ein sehr intensives Thema. Aber ich finde es ganz toll, wenn sich da jemand auseinandersetzt mit Positionen, die aufkommen, die dann vielleicht auch den Glaubensstückchen aufweichen wollen und sagt, ich stehe auf diese Weise zu meinen Überzeugungen. Und ich denke, wir haben wirklich guten Grund, auch zu der Idee zu stehen, wie Gott sich das Zusammenleben von Mann und Frau vorstellt. Wie stellt er sich das vor? Wie schon gesagt, Liebe und Berechnung, das ist auch Gottes Gedanke für die Ehe. Wenn wir da mal schauen, bei Adam und Eva sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und das war dann der Anlass, dass auch die Eva dazu kam, dass Verliebtheit dann wirklich auch erstmal stattgefunden hat. Adam war also völlig von den Socken, war begeistert, hat gerufen, Mensch, die passt genau zu mir, war völlig aus dem Häuschen und den Tieren hat er nichts Ähnliches gefunden. Jetzt hat er jemanden gefunden, ein echtes Gegenüber. Und das ist eine Art Begeisterung. Ich würde sagen, heute kann man es auch im Verliebtsein sehen, wenn zwei junge Menschen sich finden oder auch ältere. Und auf diese Weise erstmal wieder ganz neu sich entdecken, begeistert sind und auch diese Begeisterung mitnehmen, indem sie ihre Beziehung bauen. Die Mathematik lässt aber, wie gesagt, nicht lange auf sich warten. Hier gibt es einen ganz bekannten Vers, wo ich denke, der wird oft zitiert und hat wirklich einen Wert, der unschätzbar ist. Da wird gesagt in 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Sprich, es gehört dazu, um eine Familie zu gründen, dass man erstmal verlässt, sein Elternhaus, eine selbstständige Persönlichkeit wird, die wirklich auch fähig ist, sich zu binden. Bei dem Verbinden geht es auch darum, sich wirklich aufeinander zuzubewegen, kennenzulernen, zu vertiefen, das Miteinander und letzten Endes auch zu erleben, wie man eins wird, wie man eine neue Einheit bildet und ja, woraus auch Neues entstehen kann. Ehe ist auch die tiefste Beziehung zwischen zwei Menschen. So nah wie in der Ehe kommt man sich nirgendwo. Man wird einerseits intim, man teilt alles miteinander, man erlebt vieles miteinander. Man sagt auch, je mehr man zusammen ist, umso ähnlicher wird man seinem Ehepartner. Darauf warte ich noch ein bisschen. Aber ist etwas Tolles, dass da wirklich ein Miteinander geschieht, ein Einswerden und aufeinander zubewegen. Das ist das, wofür Ehe steht. Man kann auch sagen, Ehe ist wie Wein, je älter, umso besser. Das ist zumindest das, was möglich ist, was ich auch jedem als Ermutigung, also allen Verheirateten mitgeben möchte. Diese Perspektive möchte Gott uns geben. Er möchte der sein, der unsere Beziehung so tief und innig macht, dass wir selbst Freude dran haben. Ein Stück weit ist Ehe auch Basis für eine Familie. Also es soll nicht eine Zweisamkeit sein, die nur auf sich bezogen ist. Ja, die Kinder kommen dazu. Die Ehe darf das Zuhause sein und im Normalfall auch für Kinder mit zwei Elternpaaren, ja, die prägende Zeit, die dann letztendlich auch sie fürs ganze Leben lang prägt. Also wenn man zurückdenkt, vielleicht hat ja die Kindheit natürlich unterschiedlich erlebt, aber was man da mitgenommen hat an Charakter, an Gewohnheiten, an Überzeugungen, so vieles wird dort geboren. Und Grundlage hierfür ist die Beziehung zwischen den Eltern. Es hat mal jemand gesagt, das Selbstbewusstsein eines Kindes entwickelt sich nicht darin, wie sehr es von seinen Eltern geliebt wird, sondern wie sehr sich die Eltern untereinander lieben und dieses auch zeigen. Da kann man sich vielleicht auch ganz schnell überfordert fühlen. Und das Gute ist, dass wir auch als Ehepaar nicht allein sind. Gott möchte dabei sein. Deswegen haben wir auch ein Dreieck, wie eine Dreiecksbeziehung. Dort, wo es bei mir nicht reicht, wo ich als Ehepartner vielleicht überfordert bin von den vielen Wünschen meiner Frau, kann ich sagen, zum Glück ist Gott noch da und er, ja, füllt das aus, was bei mir fehlt. Wir hatten jetzt mal vor kurzem ein Gespräch in einer kleinen Gruppe von einigen Freunden. Ging es darum, wie sehr man Versprechen hält. Und jemand sagte zu mir, na Gott, du hast ja zumindest dein Eheversprechen gehalten. Habe ich gesagt, ja, aber mit Gottes Hilfe. Und genauso hatte ich es auch versprochen, weil ich sage, wirklich auch eine gelingende, dauerhafte Beziehung ist Gnade, braucht Gott. Und man sollte vorsichtig sein, sich da auf die Schulter zu klopfen oder auf andere mit den Fingern zu zeigen, wo es vielleicht ja nicht funktioniert oder vielleicht auch die Partnerschaft auseinanderbricht. Wir dürfen wissen und dürfen uns auch vor Augen halten, dass wir auch an dieser Stelle auf Gott angewiesen sind, ihn brauchen, ja, und dann auch letztendlich im Gebet vieles erbitten und erkämpfen müssen und natürlich auch im Gespräch miteinander. Aber ich denke, das wollte ich nochmal unterstreichen, auch das ist Gnade, dass wir als Ehepaar zusammen sein dürfen und Gott da einfach dabei ist. Ehe mehr als drei Buchstaben Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen noch aufgelistet, wo ich sage, dafür steht Ehe, dafür finden wir auch Ehe in der Bibel. Das zum Beispiel das eine, dass natürlich durch Ehe Liebe sichtbar wird. Also wie ein Paar miteinander umgeht, das darf man auch als Beispiel nehmen oder als best sichtbares Beispiel für Liebe. Ich denke, in der Gemeinde kann auch viel passieren, viel gezeigt werden, aber letzten Endes Gemeinde, wir kommen zusammen, gehen auseinander. Die wahre Liebe oder die dauerhafte, alltägliche Liebe zeigt sich auch ganz tief und intensiv in der Gemeinde. Und Gott gebraucht dieses Bild von einem liebenden Paar auch, um anderen von seiner Liebe zu zeigen. Da möchte ich mal eine Geschichte aus der Bibel euch mitgeben, die vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Es gab da ein Ehepaar, der Mann war ein Prophet, er hieß Hosea. Und die Ehe ist wieder eine arrangierte Ehe, keine Liebesheirat. Da sagt nämlich Gott zu Hosea, ich lese mal vor aus Hosea 1, Vers 2. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm, geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. Es war, manche Aufträge an Propheten waren ja sehr bildlich, sehr praktisch und ja, da mussten die Propheten bereit sein, nicht nur zu reden. Hier gab es also den Auftrag, wirklich eine Familie zu gründen für Hosea mit einer Frau, die sich wahrscheinlich nicht selbst ausgesucht hätte. Aus dieser Beziehung sind ja auch Kinder entstanden, an der Zahl 3. Die hatten auch bestimmte Namen, die eben auch noch zum Volk Israel sprechen sollten und gesprochen haben. Also auch nicht gerade, ja, die schönsten. Ja, man sagt dann, dass die Geschichte weitergeht. Wahrscheinlich ist die Frau, nachdem sie 3 Kinder geboren hat, auch wieder weggelaufen und zurückgekehrt und war wieder als Hure unterwegs. Und spannend ist dann weiterzulesen, wenn in Kapitel 3, Vers 1 bei Hosea steht, und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal hin und wirb um eine buhlerische und ehebrecherische Frau, wie denn der Herr um die Israeliten wirbt, obgleich sie sich zu fremden Göttern kehren und Traubenkuchen lieben. Und ich kaufte sie mir für 15 Silberstücke und 15 Scheffel Gerste und sprach zu ihr, lange Zeit sollst du bleiben, ohne zu huren und ohne einem Mann anzugehören. Man sagt da, dass das die gleiche Frau ist, die dem Hosea weggelaufen ist, dass er zurückgegangen ist und sie wieder gekauft hat und sie so aufgenommen hat, wie sie war, nämlich auf dem Sklavenmarkt, gebraucht und weggeworfen und angeboten für alle. Und Gott benutzt das Bild, indem er sagt, so ist meine Liebe zu Israel. Zwischen diesen 2 Versen, die ich vorgelesen habe, gibt es das Kapitel 2, das davon spricht, wie Gott um das Volk wirbt. Da steht auch, ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Das ist nur ein Vers aus dem ganzen Kapitel, das voll ist von intensiver Leidenschaft Gottes an sein Volk Israel, wo er sagen möchte, so liebe ich. Und letztens hat Hosea auf diese Weise auch Gottes Liebe bildlich den Leuten vor Augen geführt. Ich finde es ganz beeindruckend, wie stark und intensiv Gott seine Liebe zeigen möchte. Auch in unserer heutigen Zeit, auch indem er zeigt, wie Mann und Frau sich gegenseitig lieben und gemeinsam auch ja, Gott im Leben haben. Ehe ist auch ein Zeichen für Reinheit und für Treue. Da können wir auch noch ein bisschen an die Geschichte mit Hosea anschließen, das wirklich fokussieren auf eine Person, das Einssein und das lebenslange Miteinandersein. Das ist das, wo wir auch ja, Eigenschaften von Gott versinnbildlichen und zeigen, wenn wir als Ehepaar zusammen sind und ihm nachfolgen. Es geht weiter, Ehe als Zeichen für Einheit. Es ist spannend, dass die Zahl 1 eine ganz besondere Zahl ist. Nämlich, es ist die einzige Zahl, die man nicht zerlegen oder teilen kann. Also jede andere Zahl kann man zerlegen, zum Beispiel die 5 kann man in 2 und 3 zerlegen. Die 1 kann man nicht teilen, man kann sie nur brechen. Also aus einer 1 könnte dann ein Bruch werden, zum Beispiel 2 halbe, wie auch immer. Und in diesem Sinne wird auch die Zahl in der Bibel an 3 verschiedenen Stellen verwendet. Einmal zwischen Mann und Frau. Wir haben schon gehört, die beiden werden ein Fleisch sein. Und in den liegt auch etwas Unzertrennliches. Wir lesen auch in Johannes 10, Vers muss ich euch wohl schuldig bleiben, sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Ich glaube, es ist Johannes 11, aber ich müsste, Johannes 10, ich müsste nachschauen. Also ich und der Vater sind eins, also hier sagt er, dass wirklich die Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Einheit sind, eine Person, oder ein Gott in drei Personen. Und diese Art von Einheit, auch dafür wird die Zahl 1 in der Bibel verwendet. Und wir haben noch eine dritte Einheit, die in der Bibel genannt wird. Und das ist die Gemeinde. Auch hier steht die Zahl 1 für Einheit, für Zusammensein. Und da lese ich mal aus Epheser 4, Vers 4. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, eure Berufung. Also hier spricht Paulus zu der Gemeinde, die einen Leib bildet. Und auch hier steht die Zahl 1 für eine Einheit und für Zusammensein. Es ist also mehr als eine Zahl, die 1, ist Ausdruck für eine sichtbare Einheit zwischen verschiedenen Menschen oder Personen. Es ist ganz toll, dass wir diese Einheit auch praktisch erleben können. Und ja, wie die aussehen kann, auch dafür gibt es ganz tolle biblische Beispiele. Es wird ja auch in der Bibel immer wieder mit Geschichten alles illustriert. Und zum Beispiel gibt es auch verschiedene Ehepaare im Neuen Testament. Sie können mal kurz im Kopf so durchzählen, wie viele Ehepaare im Neuen Testament fallen Ihnen ein? Einfach mal kurz. Hat jemand so mehr als 5 auf die Schnelle? 3 haben wir schon gefunden, oder? Also insgesamt gibt es gar nicht so unheimlich viele, finde ich. Und die man findet, die sind nicht unbedingt positiv. Also einige schon. So, wenn man drüber nachdenkt, Neues Testament, Ehepaare, man denkt vielleicht erstmal an Josef und Maria, ein gutes Beispiel. Es gibt auch noch andere Ehepaare, die auch Einheit gelebt haben, zum Beispiel Herodes und Herodias. Sind die ein Begriff? Das war also übrigens eine Liebesheirat, aber auf eine Weise, wie sie Gott nicht gefällt. Also hat ja der Herodes die Frau seines Bruders genommen und die beiden haben in einer Frage Einheit gelebt. Die Frau wollte den Johannes, den Täufer, tot sehen und hat letztendlich ihren Mann dazu gebracht, darauf einzugehen. Einheit, die nicht zum Guten führt. Oder ich denke an Hananias und Sapphira. Auch kein leuchtendes Beispiel, auch wenn sie aus der ersten Gemeinde sind. In Apostelgeschichte 4 wird uns von ihnen berichtet, dass sie eins geworden sind, und in Apostelgeschichte 5, dass sie eins geworden sind, Gott zu betrügen. Es war damals die große Welle in der Gemeinde. Viele haben ihre Güter verkauft, auch ihre Häuser, und haben das Geld vollständig in die Gemeinde gebracht und den Aposteln gegeben zur freien Verfügung. Das haben Ananias und Sapphira auch getan, aber sie wollten als mehr gelten, als sie wirklich geben wollten. Haben gesagt, hier, das ist die ganze Summe, und es war eben nicht die vollständige Summe. Sie haben sich darüber abgesprochen und Gott war damit nicht einverstanden, uns sehr hart zu erleben, dass sie aufgrund dieser Verfehlung gestorben sind. Einheit nicht zum Guten. Ich musste auch an eine Geschichte denken, die ich mal gehört habe. Da war ein Land in der Wirtschaftskrise und es gab da so eine Radiosendung, wo gefragt wurde, wie verändert euer Verhalten, wie verändert diese Situation euer Verhalten? Und da hat ein Anrufer gesagt, ja, seit es so schwierig ist alles, haben meine Frau und ich begonnen zu stehlen. Und der Radiomoderator hat gefragt, wie macht ihr denn das? Also, ach, na gut, wir haben ein Kleinkind im Kinderwagen und mit diesem gehen wir dann halt ins Geschäft, meine Frau und ich. Sie schiebt den Wagen und ich tue dann was unter die Decke von dem Kind, was wir dann unbezahlt raustragen. Einheit, die traurig macht, Einheit, die wirklich auch letzten Endes kaputt macht. Zum Glück gibt es auch gute Beispiele in der Bibel und ich möchte einfach nochmal eins davon euch mitteilen. Es gibt noch ein Ehepaar im Neuen Testament, Aquila und Priscilla. Von ihnen lesen wir in der Apostelgeschichte. Und ja, es ist eine ganz spannende Geschichte. Ich lese mal aus Apostelgeschichte 18, Verse 1 bis 3. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus, und weil er das gleiche Handwerk hatte wie sie, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Ich finde es ganz toll, erstmal zu hören, wie die beiden ja, als Ehepaar so eine Belastung ausgehalten haben. Sie mussten also raus aus Rom, alle, wie alle Juden, und haben sich dann in irgendeiner Stadt angesiedelt, haben dann auch gemeinsam begonnen, wieder ja, ihren Lebensunterhalt zu schaffen als Zeltmacher. Es ist übrigens auch ganz toll, dass Frauen im Neuen Testament eine sehr wichtige Rolle spielen. Wie hier sehen wir zum Beispiel, dass auch die Priscilla berufstätig war. Es gibt ja so die landläufige pauschale Verurteilung, ja, bei den Christen sind die Frauen immer sehr rückständig und unterdrückt. Also in der Bibel wird das nicht bestätigt. Vielmehr sehen wir auch hier, dass da wirklich auch die Frau sehr aktiv mitarbeitet und mitwirkt, wie hier auch bei Aquila und Priscilla. Ja, und das Schöne ist, sie unterstützen sich gegenseitig, sind beide Zeltmacher und haben eine Einheit in ihrer Arbeit. Ich muss jetzt auch ein Beispiel denken, habe ich mal von jemandem gehört. Da waren die Ehepartner waren da unterschiedlich unterwegs berufsmäßig. Also er musste früh raus auf Arbeit. Sie war zu der Zeit eher zu Hause, glaube ich. Der Mann hat ganz gut verdient. Und eines Morgens hat sie dann mal ganz aufgelöst meine Frau angerufen. Sie war schlecht gelaunt und verärgert über ihren Mann. Und passiert war Folgendes. Der Mann steht also früh auf, eher als sie. Sie bleibt ein bisschen länger liegen, macht sich das Frühstück und hetzt dann auf Arbeit. Und als die Frau dann aufgestanden ist, stand ein ziemlich ja, schlechter Geruch in der Küche vom Kochen und verbrannten Ei oder was auch immer sich gemacht hat. Und sie war darüber verärgert, hat gesagt, wie rücksichtslos mein Mann ist. Und ich habe gedacht, naja, das ist wirklich ein kurioses Bild. Es ist keine Einheit, sondern es ist ein Aufeinanderbeäugen. Das ist mein Leben, das ist mein Bereich und du kümmerst dich um deinen. Einfacher wäre es doch gewesen, auch Einheit an dieser Stelle zu leben. Gemeinsam beginnen wir den Tag, gemeinsam, ja, unterstütze ich vielleicht auch meinen Mann. Und ich denke, heute ist auch wirklich ganz toll, das Ehepaar, gut, entwickelt sich wirklich so, dass auch meistens beide Ehepartner arbeiten. Ich denke, es ist auch wirklich eine Sache, die gut sein kann. Schade ist es nur, wenn es dann zulasten der Beziehung geht oder der Familie, wenn die Zeiten der Arbeit vielleicht so sind, dass man sich gar nicht groß abstimmen möchte, dass es vielleicht so ist, dass man sagt, gut, ich habe mein Geld, du hast dein Geld, macht doch eigentlich jeder seins. Also auf diese Weise kann sich auch eine Autonomie entwickeln, also jeder ist seins und letzten Endes geht der Einheit flöten. Ich denke, das muss nicht sein, man kann auch in jeder Lebenssituation oder sollte sich gut abstimmen und denken, wir können Einheit leben. Toll war auch, dass die beiden, also Aquila und Priscilla, bin ich jetzt wieder, offen waren, sich weiterzuentwickeln. Da tauchte plötzlich jemand auf, der mit ihnen mitarbeiten wollte, Paulus, und er war mehr als das, als ein einfacher Zeltmacher, ein Theologe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass beim Zeltmachen dann auch viel geredet wurde, ausgetauscht wurde und dass Paulus das als Gelegenheit genommen hat, die beiden auch ein Stück weit in den christlichen Glauben hineinzunehmen. Wir wissen nicht, ob sie schon Christen waren, ob sie durch das Christen geworden sind. War es ganz toll, wie dann Paulus von ihnen schreibt. Ich lese mal aus Römer 16, Vers 4. Da schreibt er an die Römer, grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben. Also sie haben auch eine Bereitschaft gehabt, wirklich fürs Evangelium zu kämpfen, beide. Wir lesen dann, dass Paulus in Korinth, in der Stadt, wo die also waren, wirklich auch in Schwierigkeiten geraten ist, ein Stück weit auch Widerstand erlebt hat. Und die beiden waren da mittendrin. Letzten Endes nimmt Paulus sie sogar mit nach Ephesus. Sie gründen dort eine Hausgemeinde und werden Lehrer zum Beispiel für den Apollos, der dann auch nochmal namentlich benannt wird als jemand, der von ihnen lernt und ja als Christ dann viele unterweist und lehrt. Und letzten Endes, und das ist jetzt auch das Zitat aus Römer 16, sind Aquila und Priscilla wieder in Rom angekommen, also in ihre frühere Heimat, und dürfen dort eine Gemeinde leiten. Ich finde das ganz toll, wie ein Paar so unterwegs sein kann und Einheit lebt, Einheit ausdrückt und Einheit zeigt. Weiter. Ja, was machen wir aus unserem Leben? Können wir die nächste Folie? Oder was machen wir aus unserer Ehe, was machen wir aus unserem Leben? Ich denke, es ist wirklich ganz toll zu sagen, aus meinem Leben soll etwas sprudeln, soll was überlaufen an andere. Das eine Beispiel habe ich jetzt gerade genannt, Aquila und Priscilla. Sie waren bereit hinzugehen. Vielleicht nochmal zu dem Eheseminar. Es braucht wirklich manchmal wirklich die Initiative nur von einem und zweien, damit etwas stattfindet. Also ganz praktisch, wenn Uwe und Ulrike nicht gesagt hätten, wir machen hier ein Eheseminar, wäre das gestern nicht gewesen. Und an der Stelle ist es wirklich manchmal entscheidend, was wir ja anstoßen, wo wir auch Dinge bewegen können. Und der Anfang mag vielleicht ganz klein aussehen oder gar nicht so erfolgsversprechend. Gott ruft uns einfach zu vielen Aufgaben und wir dürfen selbst gespannt sein, was für uns rauskommt, ob nun als Ehepaar oder allein oder mit einer ganzen Gruppe. Über allen steht dann so eine Verheißung, die ich gern mitnehme, aus Johannes 15, Vers 16. Moment. Da sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr immer das Wort Frucht bringen hört. Ich hatte mal eine Zeit als Christ, wo das eher für mich eine Bedrohung war. Geh hin, bring Frucht. Und so ganz pauschal gesprochen war das dann immer auch letzten Endes anderen Menschen von Jesus zu erzählen und zu sagen, dass sie sich bekehren sollen. Und wenn das mal eine Weile nicht gelungen war, dann war das immer ein bisschen bedrückend. Also war damals auch so im Kontext, gemeindlichen Kontext, wo das sehr stark versucht wurde, wo wir gesagt haben, komm, wir müssen rausgehen, müssen was tun. Toll ist, dass Frucht von alleine wächst, dass Jesus die auch schenkt und hineinnimmt. Wie schon gesagt, wenn wir schon als Ehepaar leben, haben wir viele Möglichkeiten, Gott wiederzuspiegeln. Seine Treue, seine Liebe, seine Reinheit, das allein ist schon eine Frucht. Aber sie kann natürlich noch viel größer und noch mehr werden, wenn wir uns darauf einlassen, dass Gott in unserem Leben wirkt und uns voranbringt. Ich habe noch ein letztes Beispiel für Ehe, mehr als drei Buchstaben, nämlich Ehe als Zeichen für das Kommende. Wir waren am Anfang der Bibel bei Adam und Eva. Die Bibel beginnt also ganz vorn mit einer Familie in einem Garten. Jetzt springen wir mal ganz am Ende zur Bibel hin. Die Bibel endet mit dem Buch der Offenbarung damit, dass die Geschichte im himmlischen Jerusalem endet, also in einer Stadt. Und hier lesen wir auch einen ganz wunderbaren Vergleich. Und da schreibt Johannes, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für einen Mann. Also auch hier erleben wir wieder, wie das Bild von Ehe, in dem Falle von einer Braut, einfach von der Schönheit, wie hier das Bild von der Ehe wieder aufgenommen wird. Aber auch Erwartungshaltung, wir dürfen erwarten, dass es eigentlich noch kommt, dass Jesus kommt und seine Gemeinde wie eine Braut holt und wir das eigentlich erleben dürfen. Ich hatte gesagt, Ehe eine Erfolgsgeschichte, die endet dann übrigens zu dem Zeitpunkt. Ehe ist etwas, was wir hier nur auf der Erde erleben. Dann, wenn wir bei Jesus sind, ist auch das aufgehoben. Ich fand es am Anfang ein bisschen schade, bin gern verheiratet, aber ich denke, das, was Gott für uns alle dann hat, wird viel schöner sein. Jetzt dürfen wir einfach staunen über die Erfolgsgeschichte, die Gott angeschoben hat mit Adam und Eva, mit diesem Bund der Ehe, mit dieser Idee, entstanden aus Liebe und Mathematik, aus Gefühl und Verstand und die viele, viele Geschichten geschrieben hat in der Bibel, ja, darüber hinaus und auch in unserem eigenen Leben. Vielleicht noch einfach mal etwas, was mich gestern Abend sehr beeindruckt hat. Ich habe es schon von Lothar gebeichtet. Ich wollte gestern Abend noch die Predigt vorbereiten und bin dann bei einem Tennisspiel hängen geblieben. Es war gestern Finale US Open und da war eine ganz ungewöhnliche Situation. Es bekam nämlich eine Spielerin eine Verwarnung und so gut kenne ich mich im Tennis auch nicht aus, aber es ist wohl so, dass die Spielerin keinen Blickkontakt zu ihrem Coach haben darf. Und wenn das festgestellt wird von dem Schiedsrichter, gibt es eine Verwarnung. Und der Schiedsrichter war der Meinung, dass die eine Spielerin, Serena Williams, das gemacht hat. Und was er gemacht hat, er hat ihr eine Verwarnung gegeben. Und natürlich ist man in so einer Situation unter Druck, unter Spannung. Und das hat man auch der Spielerin angemerkt. Aber sie gesagt hat, sie ist zum Schiedsrichter gegangen, hat gesagt, ich betrüge nicht. Und du kannst mich hier nicht vor allen Leuten beschuldigen, dass ich betrüge. Und sie hat gesagt, ich verliere lieber, als dass ich betrüge. Ich lasse mir das jetzt hier nicht kaputt reden oder ich lasse mich hier nicht als Lügnerin hinstellen. Und das hat sie dann mehrfach gemacht. Sie hat auf diese Weise das Spiel auch nicht gewinnen können, also sie lag so und so zurück. Aber spannend war ich, wie da hier jemand einsteht für seine Überzeugungen vor vielen Tausenden und Millionen Zuschauern, sagt, ich lasse mich nicht als Betrügerin abstempeln, ich stehe zu meinen Überzeugungen. Ich fand das ein ganz starkes Bild, dadurch rechtfertige ich vielleicht auch meinen Tennis schauen am Abend, aber irgendwie hat es mich wirklich beeindruckt, wie jemand zu seinen Überzeugungen steht. Ich finde es toll, dass wir viele Möglichkeiten haben, zu unserer Überzeugung zu stehen. Als Ehemann kann ich stehen zu meiner Frau, zu meinen Kindern und auch zu der Überzeugung, dass Gott mit der Ehe eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, dass das die Form von Zusammenleben ist, die am füllendsten und ja, erstrebenswertesten ist. Ich möchte Gott noch dafür danken. Vater, wir dürfen staunen, wie du uns geschaffen hast. Wir dürfen staunen, was du alles in diese Erde hineingegeben hast, wie viele Ideen, wie viel Reichtum und was wir davon alles entdecken dürfen. Ich danke dir auch für die Idee der Ehe, dass du Mann und Frau zusammenbringst als eine Einheit, wo beide Erfüllung finden dürfen, wo Kinder einen geschützten Rahmen erhalten und wo auch letztendlich du wiedergespiegelt wirst. Hab Dank, dass wir das auch an vielen Stellen erleben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du Ehen stärkst, Ehepartner. Ich bitte dich auch für Menschen, die jetzt nicht in dieser Situation sind, sondern sich vielleicht einen Partner wünschen oder da Enttäuschung erlebt haben. Danke, dass du auch da deine Wege hast, dass du zu ihnen redest, dass deine Liebe ihre Herzen reichen darf. Wir freuen uns über alles, was du uns schenkst, was du heute auch noch vorbereitet hast und danke dir einfach, dass du in allen Situationen mit uns bist und auch im Alltag uns das Zusammenleben mit anderen Menschen klingen lässt. Danke, dass deine Liebe über uns ist. Amen.